Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcastes. Und der aufmerksame Zuhörer und Leser hat ja wahrscheinlich gemerkt, dass wir immer mehr so in den Bereich IT reingehen und da auch viel mehr in die Business Strategy. Und das bleibt halt nicht aus, weil der IT-Markt, der ist natürlich widespread. Ich habe mir sagen müssen, es gibt über 30.000 IT-Berater in Deutschland, von ganz klein bis ganz groß. Aber offensichtlich haben wir ja einen Bedarf, wenn man sich mal die Deutsche Bahn anguckt und die Telekom. Also wir haben ganz viel alte Infrastruktur, wir haben neue Dinge, die wir vorhaben in Deutschland mit Transformation und so weiter. Und eine Frage drängt sich immer auf. Warum ist IT immer so teuer? Warum laufen Projekte irgendwann mal in Sand hinein? Warum können wir uns bei Projekten nicht daran erinnern, warum wir sie mal angefangen haben? Andere sprengen den Rahmen, einige zahlen gar nicht ins Businessmodell ein und so weiter und so. Ganz, ganz viele Fragen. Und das zieht sich komplett durch Security, durch Betrieb, durch OT-Themen. Egal was. Und ich habe mir heute jemanden ausgesucht und eingeladen, den ich ein bisschen länger kenne. Und der wird uns mal so ein paar Sachen erzählen. Und er hat daraus auch ein Business und ein Businessmodell gemacht. Und das Ding ist sogar replizierbar. Und er kann sogar Flaschenhälse aufzeigen, Engpässe und hat ganz viele Begrifflichkeiten mitgebracht. Ich finde Melonen-Reporting ganz cool, aber das kann er uns später alles selber mal erzählen. Wir fangen an. Manuel Hoffmann ist heute da. Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo Tolga, danke dir.
Mein Lieber, du bist Unternehmer, nicht das erste Mal.
Korrekt.
Und immer in der IT, ne? Und immer so Unternehmensberatung Schrägstrich IT.
Genau. Ich habe vor knapp 15 Jahren im Consulting angefangen, in einer großen Consulting-Firma und habe mir dann irgendwann gedacht, das kannst du halt auch anders, Schrägstrich besser machen und habe mich dann selbstständig gemacht als Berater.
Anders machen und besser machen ist immer ganz gut. Weil es gibt ja genug von den Leuten, die es nicht so gut machen. Aber du bist kein typischer ITler.
Nicht mehr. Ich habe Fachinformatiker gelernt, habe auch viele Desktop-Projekte, Server-Projekte und viel auch Betrieb gemacht, habe aber dann irgendwann BWL studiert und habe mich dann mehr in die IT-Management-Ecke begeben und auch ins Projekt- und Programmmanagement.
Ich würde jetzt sagen, du hast Markt Schmerzen. Ich meine, davon gibt es ja noch und nöcher. Also theoretisch gibt es ja so drei Sachen in Deutschland, die jeder machen kann. Unternehmensberater, Personalvermittler und IT-Berater würde ich ja unterstellen. Und ich glaube, die wechseln sich auch immer ab, wer von denen überhaupt ein bisschen was kann. Aber ich glaube, die IT-Berater, die sind auch nicht weniger beschäftigt als wir. Ich war verwundert, und du kannst mir das bestimmt beantworten, IT-Beratung an sich ist oft gar kein technisches Thema.
Ja, es teilt sich auf. Also du hast natürlich schon viele technische Dinge auch. Aber klar, IT-Beratung ist halt auch oft die, ich sage jetzt mal, Verwaltungsecke der IT dahinter, damit auch damit eine gute IT auch eine gute IT bleibt.
Gut, von der Technologie musst du Ahnung haben. Ich meine, ich lerne ja auch immer mehr und durch dich habe ich ganz viele Begriffe gelernt und auch so Denkweisen, wie ITler denken. Und ein Ding, was ich aber schon immer hatte, war, und ich glaube, das ist auch dein Businessmodell, ne? Dieses Vereinfachen, Simplifizieren, erstmal ein Verständnis schaffen. Ich habe festgestellt, ganz viele Businesspartner und ITler verstehen sich manchmal gar nicht, obwohl sie sich gegenseitig brauchen, aber irgendwo scheint da eine sprachliche Lücke, Barriere zu sein. Siehst du
Ja.
das? Siehst du das auch immer und wie löst ihr sowas?
Genau, also das ist eins der Hauptthemen tatsächlich, die man mittlerweile hat. Sowohl die IT hat kein Verständnis für das Businessmodell am Ende des Tages, aber auch umgekehrt viele, viele Business Units machen es der IT halt auch schwer, weil natürlich viel nach Trends geguckt wird. Im Business kann man halt nicht abschätzen, ob eine Software, ob eine Methodik, wie auch immer, in die IT passt oder zu IT passt. Und dann gilt natürlich die IT auch immer schneller als Verhinderer, wenn man dann gewisse Dinge noch nicht hat und die vielleicht erstmal vorher aufbauen muss oder drüber nachdenken muss, etc. pp.
Ja, ich bin jetzt natürlich durch die KI-Welle, denke ich mir auch schon wieder, haben ganz viele Unternehmen sehr viel zu tun. Und klar sagt das Business, wir wollen das, weil es auch jeden Tag neue Tools gibt, die man sich für 29,90 holen kann. ITler schlagen auf die Hände über den Kopf und sagen, ey, das kannst du nicht machen, das Ding passt nicht in unsere Security Policy, da müssen wir tausend Sachen umstellen und so weiter. Und da ist halt Wunsch und Verhinderung, aber begründete Verhinderung, die gehen dann sehr, sehr weit auseinander. Muss ich dann zum CEO gehen und sagen, bitte, bitte, ich will das Tool doch haben? Oder hört der, wenn er schlau ist, doch auf die IT und sagt, nee, wir kaufen das nicht, weil das einfach vielleicht nicht sicher genug ist oder es nützt uns nicht. Was ist so das Gängige, was man so
Ich
macht?
glaube, also man rennt oft zum CIO, CEO, wie auch immer, und löst das dann halt über Druck. Aber ich glaube, und das ist auch unser Ansatz, ist halt mehr halt in die Kompromissfindung zu gehen. Weil beide Seiten haben ja begründete Ansprüche an den Stellen und man muss einfach auch mal vielleicht bewusste Risiken eingehen oder auch Dinge eingehen, um mal was zu machen, um das Business voranzubringen. Aber gleichzeitig muss man es natürlich mit Augenmaß und Transparenz machen. In Summe ist es aber halt auch, dass das Business ein bisschen mehr verstehen muss, was in der IT heute wichtig ist und wie man mit den ganzen Dingen umgeht. Weil Datenschutz, IT-Sicherheit, das sind alles klassische IT-Themen leider von der Natur her. Aber es ist halt nicht deutlich mehr als IT und das muss halt auch im Business verankert werden.
Ja, und oft gibt es ja Regularien, von denen weiß das Business ja gar nicht, ne? Also wenn wir über Banken sprechen oder über kritische Infrastruktur, da gibt es so viele Regularien, die natürlich so eine gewisse Flexibilität blockieren. Meistens mit gutem Recht. Auf der anderen Seite muss man halt gucken, wie man sich innerhalb dieser Barrieren bewegen kann. Aber ich glaube, das wird auch vergessen. Also da finde ich auch, IT nehme ich auch in die Pflicht, wo ich sage, wenn der andere dich nicht versteht, dann bist du in der Pflicht aufzuklären.
Ja, komplett. Also es gehört natürlich auch ein gewisses Grundverständnis und auch eine Bereitschaft zum Verständnis auf der anderen Seite dazu. Aber ja, viele IT-Abteilungen verkaufen sich auch deutlich schlechter, als sie sind. Das gehört zur Wahrheit leider dazu.
Ja. Bevor wir zum Melon-Reporting kommen, das ist ein cooles Wort. Dein Unternehmen heißt Stratec und dein Claim ist Strategy Simplified. Das heißt, du machst IT-Strategie einfach und verständlich und stülpst nicht eine Strategie allen Firmen drüber, sondern du schaust dir die Strategie des Unternehmens an, schaust dir die IT an und dann kannst du mit Know-how mit deinem Team zusammen sagen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was braucht man, wo macht man vielleicht sich die Arbeit doppelt, wo schafft man Verständnis. Bist du quasi so ein Bist du eine Erfolgsgarantie, dass IT-Strategien aufgehen am Ende des Tages oder bist du ein Beschleuniger, der sagt, mit uns zusammen geht das Ganze ein bisschen besser und kostengünstiger über die Ziellinie?
Also ich würde mal sagen, von allem so ein bisschen. Also wir helfen vor allen Dingen unseren Kunden dabei, ihre Strategie auch konsequent umzusetzen. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist und für immer so bleibt, aber dass wenn man halt auch zum Beispiel Roadblocks entdeckt, also Themen, die einen verhindern in der Strategie, dass man die auch konsequent mit einplant und damit weiterarbeitet. Aber natürlich auch, wenn sich Umfelder oder Umstände ändern, dass man da halt auch konsequent darauf reagiert. Weil das ist halt auch etwas, was ich oft in der IT vermisse. Wir müssen halt uns klar sein, dass wir eigentlich nur in vielen Firmen der Enabler sind fürs Business. Heißt, wir müssen anhand der Business-Strategie schauen oder anhand des Business-Modells, was ist die beste IT? Und da kommt es vielleicht nicht immer auf die neuesten Tools an, da kommt es vielleicht nicht immer auf die höchste Security an, da kommt es auf viele Dinge vielleicht nicht immer an. Aber es muss trotzdem der Grundstock halt immer gewahrt werden. Du brauchst halt eine vernünftige Baseline. Und deswegen versuchen wir auch mit unseren Kunden oder unseren Kunden immer zu erklären, dass man viele Dinge aus einer Enterprise-IT braucht, also aus Großunternehmen zum Beispiel, die daherkommen. Aber man muss die halt sinnvoll adaptieren, weil auch das ist natürlich klar, Großunternehmen haben durch deutlich mehr Personal und auch Ressourceneinsatz wie Budgets etc. ganz andere Möglichkeiten.
Ja, sehe ich komplett ein. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile jedes Unternehmen ab einer bestimmten Größe mehr als, weiß nicht, 10, 20 IT-Projekte laufen hat. Ich meine, man kann halt alles ein Projekt nennen, ja, weil einige sind so kurzfristige Sachen, Digitalisierungssachen zum Beispiel, hier beleglose Buchhaltung oder, weiß nicht, WhatsApp Messenger für alle. Ne, das sind ja alles kleine Projekte oder mal kleine, mal große, aber viele Transformationsprojekte. Und ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, von außen den Owner zu erkennen. Zu sagen, okay, kommt das jetzt, also beleglose Buchhaltung, kommt das jetzt vom CFO? Müsste, würde ich jetzt mal logisch denken. Da muss irgendeiner die Initiative ergreifen. Wobei ich sage, nee, also wenn ich eine State-of-the-Art-IT-Abteilung habe, die Business versteht und ihren Job ernst nimmt, dann muss die auch ankommen und sagen, hey, pass auf, lieber CEO, CFO. Bei dir möchten wir gern Power BI machen, weil du brauchst ein super Reporting. Wir hätten gern belegloses Büro, Buchhaltung. Was hältst du davon, wenn wir das und das und das machen? Dadurch die Effizienz und so weiter deines Teams erhöht. Aber wie gesagt, ich habe für beide Seiten Argumente. Wer ist denn immer so der Owner bei solchen Themen? Ist das unterschiedlich? Muss man den erstmal finden, wenn ihr da drin seid als Consultant? Und woher wisst ihr das dann am besten, eigentlich, wer am besten der Owner ist?
Ja, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und das ist auch mit eins der Probleme meines Erachtens, die man heute hat. Man hat natürlich Projekte, die vom Business getrieben werden und wo die Idee im Business geboren ist, sage ich jetzt mal. Das hat natürlich immer einen direkten Impact. Da ist meistens die Verantwortung relativ klar. Das sagt das Business schon sehr genau in vielen Fällen, wer dafür verantwortlich ist. Dann gibt es natürlich auch einen Sponsor. Und dann wird das Ganze auch runterkaskadiert. Es gibt aber natürlich auch Projekte, die aus Business-Sicht erstmal gar nicht so wichtig sind, aber für die IT wichtig sind. Also zum Beispiel Lifecycle. Eine Software-Version läuft aus, muss geupgradet werden. Und genau bei diesen Dingen ist oft die IT der Owner. Aber eigentlich macht die IT ja auch nur ein Projekt, um dem Business halt zu helfen, weil du brauchst halt eine supportete Plattform im Zweifelsfall.
Ja gut, man merkt halt den Impact halt nicht. Also, ne, Business läuft und die stellen sicher, dass es laufen kann.
Ja, aber wenn du eine Plattform halt upgradest, zum Beispiel SAP, irgendwelche anderen Tools, ich meine, mit SaaS ist das jetzt ein bisschen was anderes. Aber vor allen Dingen, wenn man klassische Rechenzentrumsapplikationen aktualisiert, dann ändert sich auch meistens was für den Anwender. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, okay, wir müssen da zusammen durch, wir arbeiten da gemeinsam dran. Aber es gibt halt auch Unternehmen, wo das Business dann halt auch nicht richtig versteht, warum das notwendig ist. Da wären wir wieder beim Thema eben. Und ziehen dann halt auch nicht mit. Und was da halt dann halt auch noch oft empfehlenswert ist, ist, dass wenn man eine neue Version einführt, die dann vielleicht auch mehr Features hat, man sich genauso solche Features halt konstruktiv gemeinsam anguckt und überlegt, was bringt das Business voran und was kann die IT jetzt kurzfristig oder mittelfristig auch erfüllen.
Ja, ich hab das in der Pandemie gesehen. Hier, zuerst hat die ganze Welt Zoom genutzt und dann kam Microsoft um die Ecke und sagt, Moment, ich habe da was. Und dann hast du eine Zeit lang beides gehabt. Google bietet ja auch noch Meet an, wenn du die Cloud-Lösung hast. Und dann hat man sich erstmal mit Teams hat man sich erstmal damit beschäftigt, was Teams noch kann. Ja, und dann kam ja ein ganzes Ökosystem noch von Microsoft dahinterher, was ja ganz cool ist für mich persönlich. Ich bin jetzt kein Microsoft-Feind, aber ich benutze halt nicht. Aber ich finde das schon ganz praktisch, ne? Mit Azure, mit dem SharePoint und so weiter und so weiter. Aber wenn du das weißt, ist es ganz cool. Ich kenne Unternehmen, die wissen gar nicht, welche Features sie haben. Kaufen aber ein anderes Tool für ein Feature, von dem sie sagen, das brauche ich. Aber intern haben sie meistens ein, zwei, drei Lösungen, die genau dieses Feature auch hat. Guckt da keiner drauf oder was ist das?
Ja, also genau. Das ist halt oft, wenn genau diese Verantwortung nicht sauber geklärt ist zwischen IT und Business. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, vor allen Dingen diese Microsoft Office 365-Palette oder Microsoft 365-Palette, die bringen mittlerweile so viele Funktionalitäten mit. Es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die das dauerhaft auf dem Schirm behalten.
Also ich bin echt verwundert und ich sehe das auch in den Jobs oder Jobprofilen. Es gibt ja, früher warst du, weiß ich nicht, warst du einfach so ein ITler, ne? Dann gab es diese Unterscheidung zwischen Betriebs-IT, Netzwerk, System und vielleicht so Data und solche. Und heute bist du ja wirklich, es gibt ja Microsoft Azure Consultants oder SAP, bla bla, Consultants, also wirklich produkt- und herstellerspezifisch. Was auf meiner Seite einige Fragen aufwirft, ist, also IT ist nicht IT und ein ITler kann nicht alle Themen, definitiv nicht.
Korrekt.
Auf der anderen Seite für Bewerber auch ganz interessant, dass man halt seine Nische finden kann. Gefühlt würde ich sagen, reden wir aber immer noch von Dingen, die vielleicht in so einer Bubble ganz gut funktionieren Auf der breiten Masse kenne ich unfassbar viele ITler, also Generalisten, die sagen, ey, wir sind so überladen, wir können eigentlich nur noch reagieren, wir können gar nicht mehr managen, weil IT halt auch personell nicht einfach zu besetzen ist mit guten Leuten. Und auf der anderen Seite, jedes Projekt bringt viel Verwaltung mit sich. Wir haben Stakeholder, der Overhead wird ohne uns geplant. Und wir sehen den Mehrwert gar nicht. Den gibt es, aber wir sehen den nicht, weil keiner mit uns spricht.
Ja.
Wie ist das deiner Erfahrung nach?
Genau, also das ist ein Riesenthema. Vor allen Dingen, wenn halt aus dem Businessmodell heraus viele Veränderungen gerade auf einen zukommen. Also mit AI, mit Robotics und was es alles gibt. Das Problem ist dabei halt oft, dass die IT viel zu spät eingebunden wird, weil erstmal ist es ja ein Businessprojekt. Und viele im Business halt nicht verstehen, was aus IT-Sicht da alles hinten dran hängt. Und dann hast du aber natürlich auch das gleichzeitig das Thema, dass oft IT-Abteilungen sowieso schon so dünn besetzt werden und normale Tätigkeiten in der IT, also auch wie diese Upgrades zum Beispiel, was ich eben sagte, die werden nicht so richtig zentral mit eingeplant. Das heißt, das kommt dann alles nochmal on top und dann bist du irgendwann in so einer Spirale, wo du eigentlich nur noch reagieren kannst, aber du kannst dich auch nicht vernünftig um dein Housekeeping, um deine Hygiene im Betrieb kümmern, aber natürlich auch nicht um über Verbesserungen nachzudenken.
Kann man diesen Bedarf, gibt es ein Demand Management, mit dem man einen Bedarf der IT beziehungsweise an IT Kapazität forecasten kann? Kann man das darstellen?
Ja, also es gibt Prozesse dafür. ITIL ist eine beliebte Plattform oder ein beliebtes Framework dafür. Da sind solche Prozesse drin. Aber ich habe selten Implementierungen gesehen davon, wo ich sagen würde, das funktioniert wirklich end-to-end und geht auch vernünftig schnell. Weil in vielen größeren Unternehmen, die das alles haben und besetzt haben, dauert dann so ein Projektantrag dann manchmal auch irgendwie ein paar Monate. Viele Unternehmen gehen mittlerweile dahin, dass sie Themen einfach vorplanen und dann halt auch simpel. Also ich sag mal, IT-Beteiligung hoch, Sales, Finance, was auch immer. Und danach so ein bisschen strukturiert und die Sachen priorisiert und dann halt Stück für Stück in die Planung geht. Wenn ein Thema fertig ist, ist das nächste dran, etc., um eben Freiräume zu lassen. Man muss aber auch sagen, wenn man in einer breitflächigen Transformation einsteigen will, muss man in den meisten Fällen eine Grundarbeit im Vorfeld machen. Also, was für Systeme habe ich überhaupt? Wie alt sind die? Wie schütze ich die überhaupt alle? Was brauche ich dann auch alles noch für grobe Business-Anforderungen? Und da muss man schon sagen, in so einer Zeit muss man der IT dann halt auch mal Zeit geben und Business-Anforderungen auch mal bewusst zurückfahren.
Ja, glaube ich auch. Also ich sehe das ja in der HR immer. Die Anforderungen sind entweder sehr hoch
Genau.
oder werden nicht zugetraut. Und dann heißt es ja, komm, dann macht einfach, was ihr machen müsst, macht eure Arbeitsverträge und so weiter, aber kümmert euch nicht um die wichtigen Themen. Und bei der IT habe ich das auch. Also entweder werden sie komplett ernst genommen, sind wirklich vollwertige Mitentscheider und sitzen an den ganz großen Tischen bei ganz großen Entscheidungen mit dabei, oder sind wie früher immer noch, weißt du, so dieses fensterlose Büro irgendwo im Keller. Da sitzen dann irgendwie vier Nerds. Du weißt, sie sind da, sie sind aber nie als Gesicht irgendwo präsent. Und vielleicht mal auf der Weihnachtsfeier, wenn überhaupt. Aber ich finde das immer sehr, sehr erschreckend, weil niemand von diesem Demand spricht. Und ich finde, man kann Demand steuern. Ganz besonders, wenn du echt dünn personalisiert bist. Dann musst du das sogar machen. Was aber auch für euch Berater gilt, ne? Ihr habt ja einen anderen Ansatz als die anderen. Die anderen Berater gehen ja immer hin und sagen, wir holen uns erstmal die Berater und dann suchen wir uns Kunden. Ihr habt den Ansatz, ihr habt immer mehr Kunden als Berater, was euch in die Situation, komfortable Situation bringt, dass ihr auch schnell hiren könnt und gleichzeitig auch euch auf der Kundenseite relativ wenig Gedanken macht. Aber du hast eine Besonderheit, die gefällt mir ganz gut. Du hast dir von Anfang an Gedanken gemacht, neues Unternehmen, wenn du das gründest, nimmst du erstmal Seniors rein, um ein Grund-Know-how sehr oben, weit oben zu halten. Und danach möchtest du dich um Juniors kümmern und Nachwuchs und so weiter und so weiter. Ist die Arbeit da nicht ungleich auch schwerer, wenn dann so Persönlichkeiten aufeinander zukommen, weil alle sind Profis, alle haben ihre Erfahrungen, oder sagst du, nee, das ist eigentlich total einfach, weil jeder weiß ganz genau, was Bullshit-Bingo ist und jeder weiß ganz genau, wie eine gute Lösung aussieht. Wie managst du das?
Also man lernt natürlich viel voneinander und miteinander, weil also Selbst wenn du die gleichen Systeme betreust oder berätst, sind es trotzdem erstmal nur die gleichen Systeme. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, Anforderungen sind immer unterschiedlich und auch Rahmenbedingungen. Und durch die gemeinsame Erfahrung ist eigentlich das Spannende, was dabei rauskommt. Natürlich hat der eine eine Arbeitsweise, die der andere vielleicht nicht hat. Das ist, glaube ich, aber auch nicht dramatisch. Am Ende des Tages geht es immer darum, dass, und dafür steht Stratec auch, dass wir halt eben keinen Papiertiger erzeugen und kein Bullshit-Bingo spielen, sondern mit den Kunden gemeinsam Fahrpläne aufsetzen, die man A, gebrauchen kann und auch durchziehen kann, aber die halt auch alle Facetten richtig beleuchtet. Nicht nur das Business, nicht nur die IT, sondern eine Mischung aus Kosten, Business-Anforderungen, Fähigkeiten, die man intern hat und natürlich auch das Ganze, also eine längere Sicht auf Personal, Skills und so weiter.
Nicht gut.
Und
Also find das klang ganz am Anfang. Also ich fand das von Anfang an ganz gut, weil mein, wir kennen uns ja ein bisschen länger und du weißt ja genau, was du möchtest und hast ja auch früher schon das Nachwuchsprogramm mit entworfen, bist großer Freund davon. Aber um jetzt mal abgedroschen zu klingen, um die PS auf auf die Straße zu bringen, ist erstmal notwendig, funktionierendes und wirtschaftliches Modell zu haben erstmal. Und das geht natürlich mit Seniors besser, wenn du halt schnell funktionieren musst. Die kann man auch schnell auf Projekte bringen, natürlich. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, ist nämlich, weil Seniors sind auch teuer. Und ich weiß, dass die meisten IT-Projekte und Abteilungen, zumindest im Mittelstand, oft irgendwo am CFO hängen. Und oder beziehungsweise die Finance einfach einen Daumen drauf hat und dann heißt es immer, IT wird teuer, aber der Mehrwert nicht messbar. Einen Teil hast du beantwortet. Du hast gesagt, IT braucht ja auch, hat ja auch Doings für sich selbst, für die Infrastruktur. Bei den anderen sage ich, ich kenne einige Beratungen, bei einigen weiß ich, die geben wirklich Gas und sind immer daran interessiert, dass wirtschaftlich gearbeitet wird. Bei den anderen weiß ich es nicht. Aber prinzipiell, IT-Projekte laufen entweder zeitlich, finanziell oder beides oft aus dem Ruder. Schlecht geplant oder einfach wenig Kompetenz.
auch da gibt es, glaube ich, alles.
Beide.
Aber auch hier ist es, also Projekte werden von außen immer mit grün dargestellt. Daher kommt dieser Begriff Melon Reporting in dieser Ecke auch, aber halt auch eben, dass halt immer alles teurer wird. Also das Grundproblem, was ich sehe bei vielen Unternehmen, ist, dass es halt, dass Leute auch teilweise Angst haben, Issues halt zu kommunizieren und Risiken, aber auch, dass aus Management nicht genug auf Risiken geguckt wird und da auch nicht genug nachgehakt wird. Weil im Endeffekt alle Themen, die du in Projekten hast, die zu Verlängerungen, Mehrkosten, Änderungen oder großen Änderungen führen vom eigentlichen Plan, also sind in den meisten Fällen im Vorfeld schon einigermaßen sichtbar. Und das sind halt klassische Risiken und die muss man halt managen. Und da muss man halt auch teilweise Mitigationen für haben. Aber man muss auch vor Projekten so weit blicken können und sagen, wenn zu viele Risiken da sind, mache ich vielleicht ein Projekt erstmal nicht, sondern mache irgendwie eine Vorstudie, fange mal an, was detaillierter zu planen und da reinzugucken. Weil machen wir uns nichts vor, große Projekte sind teilweise mit einem Horizont von 12, 18, 24 Monaten geplant. Da kann ich nicht jedes Thema vorab wissen, das ist völlig klar. Und genau deswegen braucht man eine solide Struktur hinten dran, um halt solche Dinge zu behandeln, zu bewerten, zur Entscheidung zu geben, aber natürlich auch, um die ganzen Basics erstmal zu machen. Wie sehen meine Finanzen aus in Projekten? Wie sieht der Zeitplan aus? Gibt es am Zeitplan auch verabschiedete Dinge, die geliefert werden müssen? Zum Beispiel Dokumente, eine Technik muss programmiert werden oder ein Tool muss irgendwie umgebaut werden. Wenn man dagegen konsequent misst, hat man halt oft den Vorteil, dass man diese Strecke zwischen ich habe einen Start und einen Anfangszeitpunkt und da kommt zu einem gewissen Zeitpunkt immer irgendwo was raus. So bist du damit halt deutlich sicherer und kannst damit besser reporten.
Wenn du einen Projektplan oder eine Budgetplanung siehst, erkennst du, dass da jemand taktisch geplant hat, um sein Projekt durchzukriegen, aber das Ding am Ende teurer wird oder nicht? Ehrlich?
In den meisten Fällen schon. Also
Daher die
zum
Melone.
Beispiel.
Grün reported, aber am Ende ist es dann rot innen drin.
Genau, also
Also.
du siehst anhand von einfachen Dingen meistens, wie die Projekte stehen. Im Finanzumfeld ist es halt Wie sieht die Planung der Finanzen aus? Was ist geplant? Was ist irgendwo schon beauftragt? Was ist abgerufen in Verbindung mit Zeit? Wenn 80% meiner Finanzen, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, in 20% der Zeit aufgebraucht werden müssen, das löst in mir immer ein ungutes Bauchgefühl aus.
Ja.
Dann ist es genauso wie mit allgemeinen Projektplänen. Da muss halt super viel Arbeit reingesteckt werden. Da arbeitet man halt auch jede Woche dran. Aber auch da an den Änderungszyklen oder halt auch an der zeitlichen Planung dahinter und auch an der Messbarkeit, die im Plan drin steht, kannst du das auch sehr gut erkennen in den meisten Fällen. Weil User-Änderungen, also Änderungen für User zum Beispiel, sind immer ein Thema, was lang begleitet werden muss, gut vorbereitet werden muss. Aber du hast halt einen Stichtag, da fängt dein Rollout an, du hast halt einen Stichtag, da ist dein Rollout Ende. Von außen siehst du aber jetzt erstmal nicht, ob die Vorbereitungen gut gelaufen sind.
Ja, okay, stimmt. Das heißt, du bist quasi so, also wenn ihr kommt, dann ist erstmal Transparenz da, dann ist erstmal Plausibilitätscheck da, also kann das überhaupt hingehen und hinhauen und so weiter und so und so fort. Ich finde das ja ganz gut, dass man so eine neutrale Stelle hat. Da geht es ja gar nicht. Ich kenne das von mir, dass eine Zeit lang wurden wir ja auch angefeindet von der HR. Das heißt, wir können das doch, warum hat der Chef jetzt Externe geholt, wo ich dann sage, ich will euch ja nichts Böses, ich will euch ja helfen. Einfach ein paar Blindspots aufzudecken, dass ihr halt in Zukunft komplett ohne mich und ohne andere auch arbeiten könnt. Bin da neutral, ja. Aber wenn ich alles weiß, dann weiß ich, wie ich es eurem Chef verpacken kann. Ich will euch ja nicht in die Pfanne hauen. Und ich finde bei euch, glaube ich, so ähnlich, ne? Dass man sagt, wir bringen die PS auf die Straße, wir setzen um, steuern und verschlanken vielleicht an der richtigen Stelle, weil du ja sagtest, einiges braucht man auch gar nicht in der Fülle.
Genau.
Und machen auch einen realitätsnahen Umsetzungsplan, dass wir sagen, hey, das wird klappen innerhalb des Budgets oder sehr nah am Budget, ist auch zeitlich machbar. Also ich kenne zum Beispiel kein SAP-Projekt, was pünktlich und im Budget umgesetzt wurde, meistens weit, weit drüber und viel
Ja.
teurer und auch gar nicht mit dem Impact, aber man muss. Aber der Impact ist ja das, wo ich auch sage, gebe ich den Businesspartnern auch manchmal recht. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch im Geiste des Projektes falsch kommuniziert. Es kommt darauf an, wer kommuniziert es. Macht das der ITler oder der Businesspartner? Der Impact zeigt sich ja manchmal auch wirklich, wie du sagst, 2, 3 Jahre später. Unter Marktbedingungen, die man aber 3 Jahre vorher angenommen hat. Also,
Ja.
wenn, ne, wenn wir 2017 irgendwas angenommen hätten, 2020 kam die Pandemie, wäre alles hinfällig. Hätten wir alle einpacken müssen.
Aber dagegen misst man ja auch. Und das ist auch ein so ein Thema. Solche Annahmen muss man regelmäßig vergleichen, ob sie noch eintreffen oder ob sie noch stimmen.
Kann
Aber
man umschwenken mittendrin? Also.
ja, muss man ja. Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt planst und du merkst, dass du viel, viel weniger Absatz und Interesse hast, musst du ja irgendwann dir die Frage stellen, ob die Arbeit, die du reinsteckst, ob es das wert ist. Und so ist das in jedem Projekt eigentlich. Du kannst immer Veränderungen haben, die auch mal bis zum Schluss eines Projektes führen können. Also bis zu einem Stopp und Abbruch.
Ich
Aber
bin
genau diese
ja.
Kultur musst du halt haben. Auch mal bewusst halt vielleicht Geld, was irgendwo schon reingegangen ist, abzuschreiben, gedanklich.
Das ist super. Also ich bin ja Freund davon zu sagen, welche Entscheidung müsstet ihr treffen? Wo müsst ihr den Stecker rausziehen, auch wenn da Geld reingeflossen
Ja,
ist?
klar.
Ne? Also wenn ein Unternehmen das beantworten kann und das auch tut, dann passiert da relativ wenig Schlechtes, ehrlicherweise. Die meisten trauen sich einfach nicht, weil irgendeiner muss dem Chef jetzt sagen, dass die Million weg ist.
Und das zieht sich halt komplett so durch. In den Projekten haben die Leute Angst, ihren Vorgesetzten das zu sagen oder den Stakeholder in dem Projekt. Und so kommst du halt von einer Kette auf die andere oder von einer Stufe auf die andere und der Kostenblock wird halt immer größer.
Oben sitzt ein armer Mensch, der sagt, boah, bei uns läuft alles. Der weiß gar nicht, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr 1 Million oder mehr abschreiben muss und der Impact ausbleiben wird.
Und wie soll das auch wissen? Also meine Verantwortung als Projektleiter ist ja, dem Stakeholder, in dem Fall von deinem Beispiel vielleicht ein CFO, halt zu erklären, was die Risiken, was die Probleme und wo ich sind und wo ich gerade stehe. Weil von einem CFO kann ich halt nicht verlangen, dass der mir erklärt, wie man ein Rollout-Projekt in der IT macht. Um jetzt mal so ein plattes Beispiel zu bringen. Und da hat die IT halt auch oft Schwächen.
Ja, aber wo wir darüber sprechen, also ja, ich gebe dir recht, operativ muss er das nicht wissen. Dann muss er sich auf sein Team verlassen können, auf die ITler verlassen. Und auf der anderen Seite hat sich die Welt in den letzten Jahren massiv geändert. Und du bist als Führungskraft oder als Manager, bist du viel schneller in der Haftung, ohne dass du es weißt. Besonders bei IT-Projekten. Also Ich will jetzt gar nicht bei Banken oder so, ne, wo es da wirklich um KWG, um DORA und so weiter geht. Also stark reguliert bist du ja sowieso, finde ich. Als C-Level musst du IT-Advisor bei dir haben, die dir erklären müssen den ganzen Tag, warum welches Risiko eingegangen werden kann, mit welcher Konsequenz und welches man definitiv vermeiden sollte. Aber diese Haftbarkeitsrisiken, über die, ich habe mal bei LinkedIn geguckt die letzten Tage, also darüber redet keiner. Also ich sehe es zumindest nicht. Es gibt ein paar richtig fette Brocken, die dir als CEO, CFO, was weiß ich was, extreme Probleme machen, die auch eine D&O-Versicherung nicht abdeckt.
Ja, also eine ausbaufähige Security-Grundlage zum Beispiel.
Was heißt das?
Also,
Ausbaufähige Security-Grundlage.
naja, wenn du halt die, ich sag jetzt mal, die normalsten Dinge in der Security nicht umsetzt, also als Beispiel Absicherung deiner Clients mit gewissen, da gibt es Standards für, die kann man anwenden. Das hat meistens Einschränkungen und für den User, das merken User, aber gewisse Dinge muss man halt machen. Und wenn Unternehmen da vorweglaufen, und auch Manager das bewusst ignorieren, dann kommst du halt schnell in so eine Ecke rein, weil heute sagt es dir halt jeder. Patching zum Beispiel vom System, das hat auch jeder schon mal gehört, dass ich meinen Rechner zu Hause Updates installieren muss. Wenn man das stiefmütterlich behandelt in der IT, dann da können wirklich große Probleme und auch Einbrüche durchgeschehen, wodurch dann auch mal so ein Laden stehen kann für Wochen.
Das heißt, bei so einem Inzidentfall, wenn man dann nachweisen kann, hey, das hättet ihr verhindern können mit einfachsten Sachen, dann stehst du da und wirst eventuell in die Haftung genommen.
Ich bin kein Anwalt zum Glück und auch
Naja, wir
kein
machen es ja nur
Techniker,
mit
der
gesundem
sowas, aber
Menschenverstand.
so Diskussionen kommen halt auch auf. Auch wenn ich eine IT-Versicherung habe zum Beispiel, schicken die auch eigene Forensiker, die sich das angucken, ob du gegen irgendwelche Vorbedingungen verstoßen hast. Und die schreiben auch den Stand der Technik vor, was mittlerweile ein Ausbau, also er wird besser, die Begriffsdefinition, aber es ist ausbaufähig, aber man kann sich schon an Dinge halten. Und Patching zum Beispiel gehört dazu.
Weil ich verstanden. Wie ist denn das Leben eines Consultants so? Ist das so First-Class-Flights nach München, Hamburg, New York, London? Oder ist das eher 40 Kilometer südlich mit dem Taxi von München irgendwo Berghotel oder Waldhotel, weil da eine riesen Produktionsanlage steht? Also macht man das noch oder ist das schon, also ich unterstelle ja, dass viel remote ist, aber reist man noch zu Kunden?
Ja, also ich versuche sehr bewusst bei meinen Kunden zu sein, vor allen Dingen für Workshops, für Kennenlernen, für Kickoffs, aber auch in der Zwischenzeit immer mal wieder. Hat einfach den Hintergrund, dass man damit mehr mitbekommt, man kriegt auch was aus dem Umfeld des Unternehmens mit, weil auch das hat auch Auswirkungen auf Projekte. Aber es ist natürlich auch ganz klassisch, du bist effektiver an vielen Stellen und kannst besser zusammenarbeiten, vor allen Dingen, wenn man sich mal kennengelernt hat. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, seit Corona ist das sehr wenig geworden mit dem Reisen. Und auch spartanischer, muss ich auch sagen. Also diese First-Class-Flights und Sterne-Restaurants jeden Abend, was es vielleicht früher mal gab, was ich ehrlicherweise auch nur aus Erzählungen kenne, das ist natürlich deutlich weniger geworden, weil viele Unternehmen sind auch nicht mehr bereit, so hohe Reisekosten zu zahlen. Und ehrlicherweise aus der anderen Sicht, ich finde es total gut, dass ich nur noch vereinzelt reisen muss und nicht mehr ständig im Hotel schlafen muss.
Also ich kann es von beiden Seiten nachvollziehen. Du schaffst die Effizienz, weil auch beim Kunden ja nicht alle vor Ort sind. Dann sitzt ja auch das halbe IT-Team vor Ort, die Hälfte ist zu Hause oder unterwegs. So kriegst du die Leute ja nie zusammen. Und vieles ist ja auch am Ende, bei euch jetzt glaube ich nicht, ihr seid ja nicht mehr die verlängerte Werkbank, ne? Ihr seid jetzt nicht die, die programmieren und dashboarden und bauen, sondern ihr seid wirklich. Also, wie kann man es beschreiben? Auch, ist das Workshop und Kommunikationsebene, ne? So, also dieses Enablen zum Selbstumsetzen. Und wenn ihr umsetzen würdet, müsst ihr sowieso nicht hinreisen, das wollte ich sagen. Dann kann man es auch von zu Hause machen oder von woanders. Was ist der Unterschied bei Stratec jetzt zu anderen? Das Modell kenne ich auch so nicht, wie ihr das habt. Hast du das Gefühl, dass der Platz, den ihr damit füllt, sehr groß ist? Oder hast du das Gefühl, dass der Bedarf, den ihr habt, vielleicht in Anzahl gar nicht so groß ist, aber sehr dominant ist?
Also der Bedarf ist meines Erachtens ziemlich groß, weil viele Unternehmen immer noch nicht Also viele Unternehmen fangen halt an, Dinge zu tun und fangen dann halt an, über das Big Picture nachzudenken. Und das ist oft, da verrennt man sich oft, man gibt Geld aus, ohne es ausgeben zu wollen, man trifft Fehlentscheidungen. Was uns aber ganz stark von anderen IT-Strategiefirmen unterscheidet, ist halt, dass wir mehr aus der Praxis drauf gucken. Also eine Strategie ist bei uns nicht ein 30 Seiten Word-Dokument, wo irgendwie viel drinsteht, aber dann doch nicht viel sagt, sondern wir gehen wirklich konkret mit den Kunden auf natürlich allgemeine Standards ein. Wo stehen wir, was fehlt in Summe, aber was sind auch spezifische Probleme? Weil kein Kunden der Welt bringt es was, wenn ich den an irgendeinen Standard messe, er weicht ab, macht eine rote Ampel dran und sagt ihm hier, da weißt du ab, da fehlt dir ein Prozess. Das hat oft Gründe, dass die Dinge nicht da sind. Und oft sind das auch Gründe, da kann der IT nicht viel dran machen. Da muss dann halt auch mal das Management mit einspringen. Und das ist genau die Brücke, die wir schlagen. Wir versuchen halt, die Ziele vom Management runterzubrechen auf die IT, aber auch gleichzeitig dann die Abhängigkeiten, die Probleme oder halt auch die Resultate halt wieder hochzubringen ins Management.
Das würde mich auch interessieren. Also wenn die IT mal die Gelegenheit hätte zu sagen, hey, so sieht eine richtige IT aus, das steht dieses Jahr bevor und wir tragen die Sachen jetzt nach oben und da muss und brechen es quasi nach oben hinauf, glaube ich, die Umsetzungsgeschwindigkeit wäre viel niedriger. Ich verstehe aber auch, dass der Bedarf da ist, weil ich jetzt einfach auch über die Zeit so viele Unternehmen kennengelernt habe, über Data, über CyberSec, über Transformation. Und gewisse Sachen, die du erzählst, die tauchen halt in jedem Feld auf. Egal, ob du Data machst oder Security, kommt immer dieses Erwartungshaltung ist immer ein Thema. Kosten, ja klar, Kosten können wir sehr gut in Deutschland meckern. Aber auch so diese Vorstellung, was ist denn jetzt der Impact in einem Jahr? Werden wir denn wirklich in 2 Jahren den EBIT dadurch verbessern können? Oder die Arbeitsgeschwindigkeit oder da habe ich das Gefühl, da braucht es echt noch Leute, die ja so typische Business-Strategen sind mit einem IT-Background. Aber warum hast du dich dann dagegen gewehrt zu sagen, wir setzen nichts mehr um, also im Sinne von wir bauen nichts mehr?
Ich möchte einfach eine Unabhängigkeit haben, sowohl von Herstellern als auch von Technologien.
Hättest du die sonst nicht?
Naja, wenn du halt umsetzt, musst du dich ja spezialisieren. Das hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass das du
Ach so,
nimmst.
das meinst du, ja,
Genau,
okay.
solche Geschichten möchte ich nicht so gerne haben. Das andere Thema ist aber auch schlicht und ergreifend. Ich finde, wenn du Managementberatung und ich sag mal allgemeines Strategieberatung machst, passen vielleicht Techniker auch nicht ins letzte Bit und Byte dazu, weil Techniker tendieren immer dazu, dass sie die möglichst beste und größte Lösung haben wollen, die dann oft auch sehr teuer sind und Business guckt dann natürlich mehr auf Kosten und auch Nutzen. Und ich finde, das beißt sich dann so ein bisschen, wenn du das in einem Unternehmen hast. Und deswegen wollten wir halt bewusst unabhängiger sein von genau diesen Dingen.
Also ich finde die Neutralität, die schafft Glaubwürdigkeit. Ich finde es auf der einen Seite ganz cool, dass es so kleinteilig geworden ist, um Jobs zu schaffen, um auch wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, du magst kein Azure, hier AWS. Oder du magst das nicht, ne, dann geh ins ERP oder was weiß ich was, ne? Und Cloud und Datenbanken und so weiter. Das war ja früher alles gar nicht so kleinteilig. Aber da, klar, da bist du halt. Kann sagen, ja, ich kann nur das arbeiten. Also von Kandidatensicht und Hiring-Sicht finde ich es ganz cool, wie ihr das so macht. Neutralität ist gegeben, wo ich dann sage, ja, bei dem Talentmarkt im Moment würde ich sagen, auch gute Chancen, weil es einfach viele Generalisten gibt, die schon viele Sachen gemacht haben und sich auch immer dagegen entschieden haben, Produkt- oder Feature-Spezialisten zu sein. Das ist schon ganz gut. Wenn ich für jemanden, der jetzt vielleicht ins Consulting zu gehen überlegt, jemand, der vielleicht am Anfang der Karriere ist oder mittendrin und sagt, ich will jetzt vom Produkt ins Consulting gehen, was sind so die Eigenschaften, wo du sagst, die musst du haben, damit du erfolgreich wirst, für sich selber und damit du wertvoll fürs Unternehmen bist?
Also du musst gut mit Menschen können. Also auch wenn du im technischen Consulting unterwegs bist, Consulting ist einfach People-Business. Es ist super wichtig, dass du mit deinem Kunden halt einfach gut zurechtkommst, damit du auch vernünftig zusammenarbeiten kannst. Das ist, finde ich, mit das, was ich am meisten unterschätzt habe selber und was auch am wichtigsten war. Ich finde, wie gesagt, diesen Spagat zwischen wirtschaftlicher Sicht und IT-Sicht immer sehr interessant. Das war zum Beispiel so ein Grund, warum ich BWL studiert habe und nicht Informatik. Weil ich gemerkt habe, dass BWLer verstehen nicht, was ITler sagen und ITler verstehen nicht, was BWLer sagen. Und mittlerweile gehört, finde ich, auch ein sehr großes Gespür für Governance dazu. Also man kann nicht immer nur sagen, hier, wir sind die IT, wir wollen das und das machen und haben, sondern man muss auch wirklich ein Gespür dafür haben, was löst das denn aus? Kriege ich dadurch Probleme? Diese Weitsicht halten dahinter, ja.
Also diese Dots zu connecten, das finde ich, das habe ich vor Jahren gesagt, und es wird immer mehr, nicht nur bei der IT, auch bei vielen anderen, aber früher warst du so ein Spezialist, also immer noch, beide Seiten sind gut, beide Seiten verdienen auch noch gutes Geld, das bleibt auch noch lange so, aber
Brauchst sie auch beide.
genau, du brauchst, aber irgendeiner muss ja auch bauen, wir können nicht alle reden, ne? Und nur bauen bringt uns auch nichts, aber früher war das so. Die Themen waren halt nicht, ne? Es gab keine Cloud, es gab das nicht, die Inzidentfälle waren anders. Das hat dazu geführt, dass man natürlich jetzt sich anders aufstellt. Aber wie du sagst, am Ende des Tages hast du auf der anderen Seite immer noch einen Menschen. Und der ist im Idealfalle, ist der natürlich kommunikativ so wie du und redet gerne mit dir. Im ungünstigsten Falle bewahrheitet er ein paar IT-Klischees und ist vielleicht nicht so gut in der Kommunikation, will gar nicht kommunizieren. Und dein Ding muss halt, also ich finde auch, Consultants müssen immer empathisch genug sein, um Leute in Anführungsstrichen zu öffnen. Um Informationen zu kriegen, nicht hinterhältig, aber weißt du, es muss Transparenz geschaffen werden, weil so Consultants verpacken halt gute Sachen oder wichtige Sachen auch sehr gut für die Geschäftsführung, ohne dass es dann am Ende dann mit Fingerpointing ausartet. Und können dann auch sagen, hey, pass auf, ne, wir haben das entdeckt, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber das können wir noch hier ein bisschen was ändern und da ein bisschen was ändern. Also sie können noch Dinge retten, die du vielleicht intern gar nicht zu retten glaubst. Das finde ich immer ganz gut. Und sehe auch diese Anforderungen noch nicht, weil viele immer noch auf dieses technische oder fachliche Know-how achten. Den meisten Menschen ist es wichtig, dass sie ein SAP-Modul erklären können, als mit einem Finance-Menschen zu sprechen, der gerade SAP in der Anwendung hat. Das finde
Ja,
ich.
also
Das finde ich echt katastrophal.
Technologie kannst du Leuten oft beibringen. Also Softskill ist halt deutlich schwieriger, Leuten beizubringen.
Ja,
Das ist
sehe
so mein
seh,
Credo.
seh ich so. Ich habe noch ein kleines Thema.
Ja.
Und zwar, wenn ich an das Wort Transformation denke, was wir in Deutschland immer wieder mal haben. Gefühlt würde ich sagen, gibt es drei Dinge. Erstens die Unternehmen, die sagen, wir sind gar nicht davon betroffen. Dann gibt es die Unternehmen, die sagen, wir haben die Transformation hinter uns. Und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, wir kommen aus der Transformationsspirale gar nicht raus. Ich glaube, alle drei lügen oder beziehungsweise verstehen es nicht. Aber den Endzustand hat den, glaube ich, auch keiner erklärt, dass es den halt irgendwann nicht mehr gibt. Es mag abflachen, ja, genau wie Digitalisierung. Du bist ja nicht fertig damit. Aber Transformation ist doch mittlerweile ein rotes Tuch in der IT, oder nicht? Oder sagst du, nee, das läuft einfach nur in die falsche Richtung?
Ja, es gibt, glaube ich, sowohl als auch. Eine Transformation brauchst du ja in der Regel, wenn du einen viele große Änderungen brauchst, sagen wir mal so, über viele Bereiche hinweg. Das ist schon wichtig und essentiell, um in einen gewissen Zustand zu kommen. Aber so wie du schon sagst, was ist der Endzustand? Also wo will ich denn überhaupt hin? Und wie gehe ich mit dieser dauerhaften Veränderung um, die man jetzt mittlerweile hat? Und in meinen Augen, da bin ich genauso, also da denke ich ähnlich wie du. Man muss einen gewissen Punkt heute schaffen, dass man Dinge hat und Grundlagen dafür hat. Also zum Beispiel, wenn ich AI machen will, brauche ich halt eine Data Governance und dafür auch Technik. Aber dann muss ich auch irgendwann so weit sein und einen stetigen Wandel und Anpassungen etc. von Anfang an mit einzuplanen, mit einem gewissen Anteil. Und dann ist es für mich keine Transformation mehr, sondern halt Betrieb.
Damit komme ich zurecht, das verstehe ich. Mit Blick auf Deutschland. Welche Transformation haben wir verpasst? Wo sind wir hinterher?
Also aus wirtschaftlicher Sicht, glaube ich, haben wir in vielen Unternehmen einfach das Problem, dass IT zu lange als Cost Center quasi gesehen wurde und nicht als Enabler oder nicht als Unterstützer des Business. Du hast in vielen, vor allen Dingen, wenn du in den größeren Mittelstandsunternehmen reinguckst, du hast quasi keinen Unterbau. Also der Klassiker ist immer eine CMDB, also eine Liste deiner IT-Assets, die ein Netzwerkkabel haben, weil die kommunizieren im Netzwerk und sind angreifbar. oder müssen gepflegt werden. Die gibt es in vielen Unternehmen nicht. Wenn ich nicht weiß, was ich halt managen muss, weiß ich nicht, wie ich managen muss. Und dieser ganze Grundstock wird gerade versucht, also nach meinem Gefühl zu überspringen. Viele kommen mit den nächsten AI-Tools an, viele kommen mit den nächsten fancy Dingen an und Methodiken. Aber wenn ich meine absolute Grundlage nicht habe, bringen dir solche Tools in der Regel halt nichts und bringen dir auch keinen Mehrwert daraus.
Welches AI-Thema, wahrscheinlich ist es genau das. Welches IT-Thema ist gar nicht so dringend, wie wir es vielleicht merken, wie wir es, glaube ich, denken?
Ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das muss ein Business dir sagen.
Also ist AI jetzt nicht gerade die Lösung für alles? Liest man ja an jeder Ecke.
Ganz sicher nicht. Also kann man, glaube ich, im Moment auch noch gar nicht sagen. Die Frage ist ja, braucht dein Business oder hast du Probleme, die du mit AI lösen willst? AI hilft dir bestimmt nicht für alles. Wenn du ein Logistiker bist und kannst deine Ware nicht digital nachverfolgen, da hilft dir AI nur bedingt. Da brauchst du halt erstmal Hardware für, damit du die verfolgen kannst.
Das tut immer so gut, wenn man mit Profis spricht, die das den ganzen Tag machen, also ob es AI ist oder was anderes, die dann sagen so, ja, ist ein cooles Thema an sich, weil es spannend ist und viele Dinge verändern wird, aber nicht für jeden gemacht ist und auch vielleicht gar nicht der heilige Gral ist. Und lieber Kunde, du hast auch gar nicht die Infrastruktur dafür. Also rechne mal durch, was du brauchst, ne? Datenbanken, Daten, Dashboarding, Modell am Ende des Tages. Und manchmal kommt ja raus, ich übertreibe jetzt, aber wenn da rauskommt am Ende des Tages, investier mal 3 Millionen, damit du 2% irgendeiner Kennzahl erhöhst, die in Euro kaum Auswirkungen hat, dann hast du beschäftigt, Leute beschäftigt, aber am Ende des Tages nicht wirklich was gewonnen.
Genau. Und es gibt auch einfach Unternehmen, die nicht so digitallastig sind am Ende des Tages. Also nein, um jetzt mal überspitzt zu sagen, in einem Kiosk brauchst du halt keine AI.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt, ich glaube, es ist gut, sich mit vielen Trends zu beschäftigen. Man muss aber sowohl für Kosten irgendwo einen Deckel drauf machen, man muss Ideen mit reinbringen. Und man muss halt regelmäßig drauf schauen, bringt mir das noch was? Rechtfertigt das die Kosten? Weil machen wir uns nichts vor, selbst wenn du eine AI stehen hast, der Betrieb ist halt teuer. Die Hardware ist teuer, die Rechenleistung ist teuer.
Stimmt.
Auch das ist noch ein Thema.
Ja, das ist das tatsächlich. Also Standing Costs, das ist echt mittlerweile übel. Das läuft natürlich alles im Gesamtbudget rein, aber davon geht minimal bis sehr wenig in Person. Viel ist Licensing, also was eine Cloud kostet, wissen oft gar nicht die Unternehmer, ne? Wo ich dann sage, ihr habt die Kosten gar nicht im Griff und Datenbank hier und da Hardware und hier noch eine Software und da noch was und so weiter und so weiter. Ihr habt ein Assessment, ihr habt sogar zwei Assessments, das finde ich ganz interessant. Ihr habt eins, das ist free, ne? Das kann man halt, werde ich in die Shownotes reinpacken. Da kann jeder drauf und kann quasi mal so für sich mal so einen Engpass sehen. Also gibt es ein paar Daten ein und dann sieht man ja, welches finanzielle Risiko du gerade hast und wo du Handlungsbedarf hast. Das sind so 5 Dimensionen. Und dann habt ihr ein großes Assessment. Das ist ein kostenpflichtiges, das werde ich auch, oder in den Shownotes sind ja deine ganzen Kontaktdaten dann hinterher drin. Wenn ihr so ein Assessment macht, hört sich das für mich so an, komm, wir machen mal gemeinsam eine Diagnose, also Röntgenaufnahme, dann zeige ich dir quasi, wie das von innen aussieht, ne? Und dann erkläre ich dir, wo du was machen solltest und wo nicht. Wie lange dauert so ein Prozess bei euch?
Also, wir arbeiten stark datengetrieben. Also bedeutet, wir machen am Anfang ein Geschäftsführungsinterview, holen uns die grundsätzlichen Ziele der IT ab, wo sieht man im Moment Herausforderungen etc. Und dann ist der nächste Schritt, mit den IT-Lern zusammen gewisse Datensets zusammenzusammeln, um halt einen Zustand der IT beurteilen zu können, aus halt, wie gesagt, aus Daten. Und der nächste Schritt ist dann halt ein größerer Workshop mit mehreren Bereichen, um das Ganze zusammenzubinden, um die Daten richtig zu interpretieren, die Begründung vor allen Dingen für Abweichungen halt festzustellen und das dann halt auch richtig zu transportieren. In der
Aber
Regel,
mit Kunden dann, also ist jetzt.
genau, das sind in der Regel machen wir ungefähr 2 Tage Workshops mit den Kunden. Da drin ist dann aber auch eine Roadmap-Präsentation, sind eben die Interpretation der Daten ist damit gemeint, aber halt auch eben dann ein Zusammenstellen der Maßnahmen, die man dann entsprechend umsetzen kann als Kunde.
Finde ich gut. Also für jeden, der
Auch.
das mal machen möchte, neutral und völlig ohne
Genau.
Einfluss, ja, also könnt ihr das kostenlos machen, da seht ihr schon mal ein paar Sachen da. Oder ihr macht das halt mit dem Großen, das sind eure Daten, das sind die Firmensachen, die ihr zur Verfügung stellt, dann wird die Diagnose erstellt und dann redet man über euren Ist-Zustand. Das ist, glaube ich, euer Fund auch, so wie ich euch auch kennengelernt habe, im Vergleich zu den ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja dann am Ende des Tages, das sage ich jetzt, nicht du, die dann versuchen, irgendwas reinzudrücken. Hier wird ja mit dem gearbeitet, was da ist. Und dann ist es ja eine Entscheidung vom Kunden zu sagen, ja, dann lasse ich das Problem einfach oder nein, wir arbeiten da dran. Finde ich gut. Mein Lieber, wir sind am Ende. Ich sage an der Stelle recht herzlichen Dank für jeden, der hier zugehört hat. In den Shownotes habt ihr auch den Link zu Manuels Assessment und Website und LinkedIn-Profil, falls ihr ihn nicht kennt. Vernetzt euch. Sehr umtriebiger junger Mann mit einer sehr guten Mannschaft gerade, die extrem viel Gas geben und sehr gute Arbeit machen, kann ich nur empfehlen. Und wahrscheinlich haben wir dann auch mal demnächst wieder einen zweiten Teil. Nee, wir wollten ein Webinar machen, so war das, genau. Werden wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen noch ein Webinar machen. Werdet ihr auch noch informiert. Manuel, ich mache das meistens so, ich verabschiede mich jetzt schon. Du darfst noch irgendwas sagen, was du willst, und dann machen wir lautlos den Raum einfach zu.
Sehr gut. Dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Teuger, für die Einladung und auch gerne nochmal. Und auch natürlich vielen Dank an jeden, der zugehört hat.
Ciao, ciao.
Tschüss.